jetzt geht es um die Frage, was Leben ist und wie wir es aus wissenschaftlicher Sicht verändern können. Damit willkommen zu einer Sendung, in der meine Gäste und ich Ihnen jetzt ein relativ neues, sich extrem schnell entwickelndes Gebiet der Forschung vorstellen, das Auswirkungen in die unterschiedlichsten Bereiche hinein hat. Medizin, Gesundheit, Ernährung, aber auch Energiegewinnung für die Zukunft, die Herstellung neuer Materialien mit völlig ungewohnten Eigenschaften oder neue KI-Systeme. Die sogenannte synthetische Biologie lässt sich grob in drei Bereiche gliedern. Top-down, indem man versucht, in bestehende Lebewesen künstlich erzeugte synthetische Systeme einzuführen, zum Beispiel Proteine oder RNA. Und das Ziel dabei ist, Lebewesen neue Eigenschaften zu verleihen. Zweitens, bottom-up, indem man sich zwar an existierenden Lebensformen orientiert, sie dann aber von Grund auf selbst künstlich aufbaut, Zellen zum Beispiel. Drittens nutzt man synthetische Biologie, um Annahmen über die Minimalbedingungen von Leben im Experiment schrittweise zu testen, um herauszufinden, was Leben im Kern ist und was Leben braucht. Keine Zelle, die wir kennen, kommt ohne Proteine aus. Deshalb spielen sie auch in der synthetischen Biologie eine besondere Rolle.
Blätter, die aus Sonnenlicht Energie schöpfen. Ein Spinnfaden, der reißfester ist als Stahl. Die schillernden Farben eines Schmetterlingsflügels oder die Elastizität der Haut. Proteine sind die Ingenieure und Chemiker unserer Zellen. Die Evolution hat eine unglaubliche Vielfalt dieser Eiweißstoffe mit jeweils einzigartigen Eigenschaften hervorgebracht. Doch gegen das, was theoretisch möglich wäre, ist sogar diese Vielfalt minimal. Hier setzt die synthetische Biologie an. Im Labor sollen Stoffwechselprozesse, wie zum Beispiel die Photosynthese, nicht nur technisch nutzbar, sondern auch optimiert werden. Auf jedes Protein, das je in einem Organismus entstanden ist, kommen Millionen weitere Möglichkeiten, die nie von der Evolution erprobt wurden. Schon seit Jahrzehnten träumen Molekularbiologen davon, dieses Potenzial auszuschöpfen. Doch eines der größten Rätsel der Biologie gilt lange als unlösbar. Wie falten sich die Molekülketten der Proteine zu ihrer einzigartigen 3D-Struktur, die letztendlich ihre Funktion bestimmt? Erst das KI-System AlphaFold 2 kann diese Frage 2020 revolutionär schnell beantworten und inzwischen die Struktur fast aller 200 Millionen bekannten Proteine präzise vorhersagen. Ein Durchbruch, für den David Baker, Demis Hassabis und John Jumper 2024 mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet werden. Nicht der einzige Nobelpreis, der 2024 in unmittelbarem Zusammenhang zur synthetischen Biologie steht. Denn nicht nur die Vielfalt der Proteine, sondern auch die präzise Steuerung ihrer Produktion ist entscheidend. Eine Schlüsselrolle spielen dabei Mikro-RNA-Moleküle, die wie Schalter funktionieren und bestimmen, welche Proteine in einer Zelle entstehen. Für diese Entdeckung erhalten Victor Ambrose und Gary Rufkin den Medizin-Nobelpreis. Die gezielte Manipulation der Genregulation erweitert den Werkzeugkasten der synthetischen Biologie. Im Labor können nun Moleküle systematisch gefaltet werden, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Proteine, die in der Natur so nicht mehr existieren, oder sogar ganz neue, künstliche Zellen. Das Potenzial scheint gigantisch.
Und ergänzen sollte ich vielleicht noch, dass Google DeepMind den so entscheidenden Treiber der Entwicklung, nämlich den Softwarecode für AlphaFold 3, also die neueste Version, zunächst mal zurückgehalten hatte. Aber inzwischen kann er von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern downgeloadet werden. Warum Software und KI so wichtig sind, dazu gleich mehr von meinen Gästen, beide führende Spezialisten auf diesem neuen Gebiet der synthetischen Biologie. Herzlich willkommen, Kerstin Göpfrich, Biophysikerin, Molekularbiologin und Professorin am Zentrum für Molekulare Biologie an der Universität Heidelberg. Sie leitet die Gruppe Biophysical Engineering am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung und arbeitet an künstlichen Zellmodellen. Und Tobias Erb ist Biologe, Chemiker und Direktor des Max-Planck-Instituts für terrestrische Mikrobiologie in Marburg. Und ihm und seinem Team gelang es 2022, Photosynthese im Labor künstlich zu rekonstruieren und zu optimieren. Herzlich willkommen. Danke. Auf die Details Ihrer Forschung gehen wir ja gleich an. Was ich zu Anfang gerne machen würde mit Ihnen, diesen Horizont abzustecken, indem wir uns mit der synthetischen Biologie, dem relativ neuen Zweig, bewegen. Und Frau Göffrich, wenn es heißt, Sie arbeiten an künstlichen Zellmodellen, darf man das so übersetzen, dass Sie an künstlichem Leben arbeiten?
Ich würde sagen, ja und nein. Ja, also letztlich kann man die Frage stellen, lässt sich überhaupt Leben künstlich herstellen? Wir alle kennen ein Beispiel für die Entstehung von Leben. Das ist das Leben, wie wir es kennen.
Hier.
Das sitzt hier, genau, in seiner sehr komplexen Form. Das heißt, irgendwann mal ist Leben auf der Erde entstanden. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, N gleich 1, ja, in der Forschung, in der Wissenschaft sollen Experimente immer reproduzierbar sein. Das heißt, irgendwie steckt es in der Neugier des Menschen zu fragen, ist es irgendwie möglich, Leben künstlich herzustellen? Und da müssen wir natürlich erstmal definieren, was ist Leben, was ist künstlich, was ist herstellen. Ja, und wenn in unserer Forschung, das können wir gleich noch diskutieren, aber in unserer Forschung geht es eben wirklich darum, ein Minimalsystem einer Zelle von Grund auf neu aufzubauen, indem wir eine künstliche Zellhülle herstellen, indem wir dann künstliche Maschinerie von Zellen einbringen, um ganz gewisse Funktionen von Zellen sozusagen nachzubauen.
Darum ist übrigens ganz ähnlich wie in der Neurobiologie, wo es darum geht, was ist sozusagen die Minimalzusammensetzung für Bewusstsein. Also ja. Da verfolgen Sie methodisch einen ganz ähnlichen Ansatz. Herr Erb, wenn es wir eben gehört haben, Sie haben das optimiert. Viele Leute werden jetzt wahrscheinlich denken und zunächst mal zu Recht, ja Moment mal, also die Evolution ist ja nun ziemlich beeindruckend und das hat doch nur überlebt, weil es optimiert ist und jetzt wollen Sie noch das, was schon ziemlich optimal ist, nochmal optimieren. Ist das klug? Geht das überhaupt? Und ist nicht die Evolution das Optimalste, was wir überhaupt haben?
Das ist interessant, eine gute Frage. Das denkt man ja als Biologe oder Biologin, dass die Evolution immer das Beste findet, aber sie findet nur eine mögliche Lösung, in der Tat. Und für uns ist das Spannende, in der synthetischen Biologie gibt es auch alternative, andere Lösungen. Und um es vielleicht ein bisschen zurechtzurücken, wir optimieren nicht nur die Photosynthese, sondern wir versuchen sie ganz neu zu erfinden. Also die gleiche Lösung in einem ganz anderen Gewand. Das ist ein neues Betriebssystem, von dem wir fast sprechen würden, so wie es Google, Android gibt ja. Und das OS-System. So versuchen wir eben ein paralleles Betriebssystem zu finden, das vielleicht besser funktioniert als das, was die Natur über 3 Milliarden Jahre erfunden hat.
Was ja ziemlich, also wenn man es das erste Mal hört, also inzwischen habe ich es ja nun mehrfach gehört, aber wenn man es das erste Mal hört, denkt man, ein bisschen übertrieben. Aber Sie haben ja, wir kommen ja gleich zu den Details, Sie haben ja wirklich Erfolg damit. Was ich Sie beide gerne fragen würde, weil Sie das auch angesprochen haben, welche Rolle spielen denn eigentlich die KI-Modelle dabei? Also die Form von Datenverarbeitung und Datengenerierung, die wir inzwischen haben.
Ich kann es ganz konkret vielleicht veranschaulichen. Wir haben gerade über Proteine gesprochen. Ich habe ja auch eins dabei. Das ist so eine wunderbare, schöne dreidimensionale Struktur, in dem Fall das Enzym, der Katalysator, der CO2 aus der Luft einfängt, der Filter in der Pflanze. Ja.
Da Chlorophyll?
Im Prinzip Rubisco heißt das Rubisco. Ganze, genau, von Chlorophyll angetrieben, also mit Licht angetrieben. Und was wir schon lange wissen, ganz lange wissen, ist das Gen für die Rubisco, für dieses Enzym.
Dass das aufbaut.
Dass das hier aufbaut. Der Bauplan, der ist bekannt. Wir kennen schon ein bisschen länger auch die Struktur. Aber was genau in dem Bauplan drinsteht, dass diese Struktur realisiert wird, das war lange unbekannt. Und was wirklich ein Durchbruch war für uns, war jetzt ganz viele Baupläne in die KI zu füttern, in Datenbanken zu füttern, ganz viele Strukturen, die wir haben, in die Datenbank zu füttern und dann versucht, diesen Link herzustellen und sozusagen aus dem Bauplan, aus den Wörtern der Gene, die Strukturen zu vorhersagen.
Und das, was wir kommen nachher nochmal drauf, aber das, was dabei rausgekommen ist, ist kleiner, aber wirksamer. Das ist das Blaue, daneben.
Ja. Ja. Es gibt immer ganz schön viel evolutionären Ballast, der vielleicht nicht unbedingt notwendig ist. Das sehen wir da auch.
Wobei, ich meine, das ist jetzt eine philosophische Ebene. Das ist natürlich verrückt, sich selber zu sagen, ich habe ganz schön viel biologischen Ballast in mir, aber bin trotzdem Mensch. Nur um das nochmal klar zu machen, damit Leute das vielleicht besser verstehen. Also wir haben ja inzwischen gelernt, ChatGPT arbeitet mit Daten. Diese Daten sind Sprachdaten. Macht dann Wahrscheinlichkeitsannahmen darüber, was das nächste wahrscheinliche Wort ist. Analog machen Sie das.
Ja.
Nur, dass die keine Sprachdaten sind, sondern praktisch die Grundsprache des Lebens, mit der Sie jetzt neue Worte, sprich zum Beispiel Proteine, schaffen.
Das sind die Buchstaben des Lebens, die vier Buchstaben des Lebens, die aneinandergereiht sind. Und die bestimmen darüber, was im Bauplan entsteht. Und was Sie sagen, ist in der Tat korrekt. Ein Durchbruch für uns war, wir haben die letzten 10, 20, 30, 40 Jahre viel Daten gesammelt, aber die waren für uns uninterpretierbar. Und mit diesen AI-basierten Ansätzen können wir zum ersten Mal tatsächlich diese Daten in sinnvolle Ergebnisse pressen. Und das ist das, was uns wirklich fasziniert. Ja. Und das ist wirklich ein Durchbruch, Revolution für uns in der Biologie tatsächlich.
Ja. Wenn wir jetzt das KI-Modell nehmen, dann wissen wir ja, je mehr Daten so ein Modell hat, umso besser können wir es trainieren. Das heißt, die Daten, die Sie jetzt zum Beispiel in Ihrem Labor sammeln, dienen ja wieder dazu, das System zu optimieren. Was bedeutet, also wenn ich jetzt mal die großen KI-Tech-Unternehmen nehme, die ja alle diesen Zugriff auf Daten haben wollen, weil das ist der Rohstoff, aus dem das überhaupt was wird,
ja.
Die würden gerne ihre Daten haben.
Ja, das stimmt. Also natürlich sind die Systeme, die wir bauen, ganz, ganz anders als die natürlichen Systeme, als die Systeme, die Natur kennt. Also wir befassen uns sehr, sehr viel mit der Faltung von DNA und RNA, DNA und RNA-Origami. Und da gibt es natürlich noch viel, viel weniger Daten, weil wenn man sich die Historie der Biologie anschaut, dann war es eben so, dass eigentlich wir das lebendige System oder die Minimaleinheit des Lebens, die Zelle als Minimaleinheit des Lebens verstehen wollen. Ja? Und dann werden ganz, ganz viele Daten über diese Zelle gesammelt, auch zur Verfügung gestellt. Das ist letztlich, was Modelle wie AlphaFold so erfolgreich gemacht hat, über unsere komplett neuartigen Strukturen, die wir erschaffen durch DNA- und RNA-Faltung, gibt es noch viel, viel weniger Daten. Das heißt, da sind wir noch ganz am Anfang eigentlich.
Und dann ist ja der nächste Schritt, also angenommen, Sie haben eine neue RNA oder was auch immer hergestellt, dann will ich ja wissen, was macht das denn jetzt eigentlich? Und in welchem Kontext macht das was? Also in welcher Zelle? Der Zusammenhang, das Umfeld spielt eine große Rolle.
Also erstmal gehen wir ein bisschen vor wie molekulare Ingenieure. Also wir fangen an mit Systemen, wo uns Struktur-Funktionszusammenhänge durchaus bekannt sind. Also wir sagen, wir wissen ganz genau, okay, wir wollen eine Struktur bauen, die eine bestimmte Form hat zum Beispiel. Ich habe hier auch ein 3D-gedrucktes Modell mitgebracht. Ja? Das ist eine RNA-Origami-Struktur. Wir wissen genau die Form, die wir haben wollen, die wir brauchen für eine gewisse Funktion. Zum Beispiel das hier soll sich mal später in Membranen insertieren, in künstliche Zellhüllen. Und dann bauen wir das nach. Und wir wissen ziemlich genau, wie wir das bauen sollen, wie wir das bauen müssen, damit es genau diese Funktion hat. Dann schwieriger wird es natürlich, wenn wir den Horizont bekannter Struktur-Funktionszusammenhänge erreichen, dann nehmen wir uns manchmal die Evolution oder dann wollen wir uns eigentlich die Evolution zur Hilfe nehmen.
Ich meine, Sie werden eine Vermutung haben, warum Sie diese RNA so bauen und die in eine Zellmembran einbauen wollen. Ich nehme an, es hat was mit Kanälen zu tun.
Genau.
Aber die Idee, es so zu bauen, die haben Sie mit Hilfe von KI und Datenbanken gewonnen.
Die
oder?
Haben wir eigentlich mit Hilfe von, wir schauen uns was von der Natur abgewonnen. Wir wissen, dass Zellen irgendwie miteinander kommunizieren müssen, dass irgendwie Zellen kein komplett abgeschlossenes System sein können, weil sie Nährstoffe aus ihrer Umgebung aufnehmen müssen, weil sie untereinander kommunizieren müssen, weil Abfallprodukte ausgeschieden werden müssen und so weiter. Das heißt, wir wissen, dass eine komplett verschlossene Membran
nicht funktioniert.
Nicht der Sache dienlich ist, nicht Leben ist ein Prozess des Nichtgleichgewichts. Ja? Das heißt, ein Stoffaustausch muss stattfinden und deshalb war es uns so wichtig, solche Membrankanälchen sozusagen auf künstliche Art und Weise nachzubauen. Und natürlich gibt es solche Kanäle in den Zellen, die wir kennen. Mhm. Und eigentlich sind es letztlich Löcher in der Membran. Das heißt, sowas haben wir versucht nachzubauen.
Ich wollte ja mit Ihnen gerne den Horizont ansprechen. Was, wenn wir jetzt fragen nach den Zielen der Forschung, die Sie machen, was sind die Ziele und was denken Sie, wird sich in möglicherweise sogar naher Zukunft tun? Was wird möglich sein?
Also was mich umtreibt, ist zu verstehen, wie man Kohlenstoffdioxid nachhaltig einfangen kann. Das ist eine große Herausforderung. Ja. Wir wissen alle, Klimawandel.
Wir haben Probleme mit dem Klima, ja.
Ein bisschen Probleme mit dem CO2. Und dazu sucht man sich Systeme, die funktionieren. Die Natur hat ein geniales System. Ja. Photosynthese ist lichtgetriebene CO2-Umwandlung. Ja.
Ja.
Wunderbar, funktioniert robust, Milliarden Tonnen auf dem Planeten. Haben wir als Menschen bisher nicht hinbekommen. Kein Chemiker, keine Physikerin hat ein System erfunden, die das so perfekt kann und so robust und ständig gut kann wie die Natur in dem großen Maßstab. Und dann lassen wir uns inspirieren. Ja? Und dann fragen wir uns, wie funktioniert das? wie ist die Energieumwandlung, wie ist die CO2-Umwandlung und können wir dieses Prinzip vielleicht extrahieren und uns Menschen nutzbar machen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, vielleicht als Bild. Mhm. Wie haben wir Menschen gelernt zu fliegen? Ja? Wir haben angefangen, das biologische Prinzip zu studieren, den Vogelflug, haben dann daraus die Prinzipien abgeleitet, haben ein Flugzeug gebaut, es hat Flügel, aber diese Flügel schlagen nicht und das Flugzeug hat auch keine Federn und trotzdem fliegt es. Und genau darum geht es uns auch. In
Wobei das Verrückte Prinzip ja bei dem, also ich sage das jetzt nur, weil Sie das Beispiel gewählt haben, das Verrückte ist ja, dass wir erst fliegen konnten in dem Moment, in dem wir uns von dem Vogelmodell verabschiedet haben und physikalisch kapiert haben, was Auftrieb ist, also eigentlich das, was die Gummiente in der Badewanne macht und überhaupt nicht der, na, auch der Vogel in der Luft, aber...
Und da sind wir bei dem Prinzip, was uns wieder umtreibt. Wo ist die Grenze der natürlichen Photosynthese? Was kann sie nicht?
Richtig.
Also warum ist sie langsam? Warum macht sie Fehler? Und warum nimmt sie Licht? Sie könnte auch vielleicht Wasserstoff nehmen. Sie könnte Elektrizität nehmen. Und genau darum geht es uns auch zu erkennen, wo ist die Grenze von unserem System und wie gut kann ich sie bauen oder maßschneiden? Und da sind wir absolut auf der gleichen Seite. Ja.
Und da spielt ein Gedanke, den Sie ja eben schon geäußert haben, glaube ich, eine große Rolle. Das, was wir heute um uns haben, in Klammern, die meisten Arten, die hier auf diesem Planeten existiert haben, existieren schon längst nicht mehr. Aber das, was wir um uns haben, war ein Weg, den die Evolution beschritten hat. Und Sie sagen, okay, könnte aber noch andere geben.
Ja.
Und die können wir anfangen zu bauen. Was ist Ihr Horizont?
Ja, also ich denke, eine große Anwendung hat Tobias Erb gerade genannt, das ist können wir Technologien grüner machen. Die andere große Anwendung der synthetischen Biologie ist eigentlich, denke ich, in der Medizin, in der synthetischen Immunologie zum Beispiel, wo man sich fragt, okay, kann man Prinzipien aus der synthetischen Biologie in der Immunologie zur Anwendung bringen. Und auch hier wiederum kann man sich überlegen, okay, top-down, bottom-up, wir hatten es vorhin davon, kann man Zellen so verändern, dass sie ihre Funktion, zum Beispiel die Funktion einer Immunzelle, besser ausführen können? Oder können wir von Grund auf neu Systeme bauen, die das Immunsystem auf eine Art und Weise stimulieren, die, sage ich mal, besser ist als es mit konventionellen Methoden möglich ist.
Ein Beispiel dafür hatten wir ja bei Corona, der RNA-Impfstoff. Also wir haben kapiert, wo sozusagen die Schwachstelle dieses Virus ist und haben den mit einem künstlichen System tatsächlich versucht lahmzulegen.
Man könnte sagen, dass das vielleicht das erste Beispiel von einem Bottom-up-Ansatz in der synthetischen Immunologie sein könnte, wo man sich eben überlegt, okay, ich habe irgendwie eine künstliche Zellhülle, diese Lipid-Nanopartikel, ich habe eine Art von Erbinformation in der RNA, und ich kapsel das ein habe das als System. Jetzt kann man sich aber überlegen, wenn man sich das anschaut mit den Augen eines molekularen Ingenieurs sozusagen, kann man sagen, da gibt es viele Elemente, die man daran besser machen könnte. Man könnte sich zum Beispiel überlegen, was wäre, wenn sich dieses Partikel aktiv auf sein Ziel hinbewegen könnte? Was, wenn man Mechanismen etablieren könnte, wo der Wirkstoff sozusagen langsam freigelassen wird? Wie können wir erreichen, dass genau der Zielort im Körper selektiv erreicht wird zum Beispiel? Das heißt, in der Bottom-up-synthetischen Biologie entwickeln wir Prinzipien, die vielleicht auch in der Immunologie Anwendung finden könnten. Auch top-down gibt's erste Ansätze, zum Beispiel in die CAR-T-Zell-Therapie als eine sehr innovative Krebstherapie, wo man eben Patienten eigene Immunzellen entnimmt und die dann entsprechend genetisch verändert, um sie letztlich besser zu machen und wieder den Patienten zuführt. Aber solche Therapien sind natürlich sehr teuer zum einen. Und zum anderen arbeiten wir hier natürlich auch an sehr, sehr komplexen Systemen. Das heißt, wir glauben, mit dem Bottom-up-Ansatz könnte man auch vielleicht in der Immunologie kostengünstigere Therapien realisieren.
Ja, dann schauen wir uns mal die Details an. Ohne Photosynthese kein Leben. Das ist gewissermaßen Schulwissen, aber gerade beim Schulwissen sind. Wörtlich übersetzt bedeutet Photosynthese aus Licht, Photos, zusammengesetzt. Synthese. Gemeint ist damit das Vermögen von Pflanzen, Algen und Cyanobakterien, aus energieärmeren Stoffen energiereichere Biomoleküle herzustellen, und zwar mit Hilfe von Lichtenergie. Und diese Lichtenergie wird unter Mitwirkung von lichtabsorbierenden Farbstoffen wie Chlorophyll in chemische Energie umgewandelt, um mit dieser Energie lassen sich dann aus den energiearmen anorganischen Stoffen, vor allem CO2 zum Beispiel, also Kohlenstoffdioxid oder Wasser, deutlich energiereichere organische Verbindungen herstellen. Also zum Beispiel Kohlenhydrate, also Zucker, die weltweit 2/3 der Biomasse ausmachen. Die Ergebnisse der Photosynthese liefert Lebewesen also die Energie und Stoffe, die sie brauchen, um überhaupt zu leben. Also soweit die Biochemie der Biologie, was wir schon wussten. Und jetzt? Jetzt kommt die synthetische Biologie ins Spiel. Und wie das geht, zeigt Ihnen jetzt der Film.
Im Chloroplasten eines Blattes findet Faszinierendes statt. Sonnenlicht verwandelt Kohlendioxid in Sauerstoff und Glucose. Ein 3 Milliarden Jahre altes Erfolgsmodell. Photosynthese. Rund 90% der weltweiten Biomasse basiert auf photosynthetisch gebundenem Kohlenstoff. Altbewährt, aber überraschend ineffizient. Von der eingestrahlten Sonnenenergie wird nur etwa 1% tatsächlich genutzt. Was wäre, wenn dieser Prozess neu gestaltet werden könnte? Genau das ist das Forschungsfeld von Tobias Erb und seinem Team am Marburger Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie. Ihre Vision? Photosynthese so zu beschleunigen, dass aus dem Klimakiller CO2 ein wertvoller Rohstoff wird. Für Treibstoffe, Medikamente, Kunststoffe. Ihr Ansatz? Der Catch-Zyklus. Ein künstliches Photosynthesesystem, das den natürlichen Prozess um Längen übertrifft. Dieser Ansatz basiert auf dem sogenannten Top-Down-Prinzip der synthetischen Biologie. Dabei werden bestehende biologische Systeme so verändert und optimiert, dass sie neue Funktionen erfüllen können. Irgendwann könnten sogar landwirtschaftliche Pflanzen mit synthetisch optimierter Photosynthese die Effizienz der Natur auf ein neues Level heben. Aus Sicht der Forschenden ein Stups für die Evolution. Allem zugrunde liegt die Frage, warum pflanzliche Photosynthese so viel Lichtenergie ungenutzt lässt. Pflanzen sind wahre Meister der CO2-Fixierung. Doch das steuernde Hauptenzym Rubisco, ein Relikt aus der Frühzeit des Lebens, arbeitet überraschend langsam. Im neuen Catch-Zyklus wird es durch das Purpurbakterienenzym ECR ersetzt, einer der effektivsten CO2-Fixierer der Natur. Neben diesem Schlüsselenzym haben die Forschenden in riesigen Proteindatenbanken nach weiteren passenden Bausteinen gesucht. Das Marburger Labor gleicht einem Ingenieurbüro zur Konstruktion biologischer Prozesse. Die Forschenden testen, vergleichen und modifizieren die Eigenschaften unzähliger Proteine. Insgesamt 15 Enzyme aus unterschiedlichsten Organismen stecken im optimierten Zyklus. Eine Stoffwechselmaschine, die doppelt so effizient und 10-mal schneller ist als die ursprüngliche Photosynthese. Im Reagenzglas beweist der Catch-Zyklus bereits, dass CO2 ohne Umwege in organische Bausteine umgewandelt werden kann. Zum Beispiel in die eines Antibiotikums. Der nächste Schritt ist die Integration in lebende Zellen. Erste Erfolge. Teile des Catch-Zyklus wurden in den Stoffwechsel von E. coli-Bakterien eingebaut. Langfristig könnte die künstliche Photosynthese auch in komplexere Mikroorganismen wie einzellige Algen integriert werden. Die Vision? Große Algenfarmen könnten CO2 effizient in Biomasse umwandeln und Teil einer Gesamtlösung im Kampf gegen den Klimawandel werden. Der Catch-Zyklus zeigt eindrucksvoll, wie synthetische Biologie natürliche Grenzen verschieben kann. Doch hier liegen nicht nur technologische Chancen. Es gilt auch, die langfristigen Folgen und Risiken für Ökosystem und Gesellschaft zu bewerten.
Und wenn Sie jetzt auf der Couch gesessen haben und parallel gegoogelt haben und versucht haben zu finden, was CO2-Fixierung ist, werden Sie festgestellt haben, gar nicht so einfach. Ist ein relativ neues Wort. Was heißt es genau, ist Ihr Wort? Was heißt das genau? Was ist das?
CO2-Fixierung ist der Prozess, mit dem ein Organismus Kohlenstoffdioxid einfängt aus der Luft. Ja. Wir haben ja nur 400 Millionstel Teile, 0,04% CO2 in der Luft, also selektiv rausfiltert und dann benutzt, um eine neue Verbindung, Biomasse, Zucker oder ein Molekül unserer Wahl herzustellen.
Ich habe das gar nicht glauben können. Also ich hab's gelesen. Also Pflanzen fixieren 120 Milliarden Gigatonnen Kohlenstoff, Kohlendioxid. Ja. Und das ist das 17- bis 20-fache der jährlich durch anthropogene Aktivitäten in die Atmosphäre freigesetzten CO2-Menge.
Ja, korrekt. Also am Ende des Tages beeinflussen wir den Kohlenstoffzyklus als Menschheit nur zu 5-10%. Aber das genau ist zu viel für die Natur, um das zu kompensieren. Und das hat sich dann über die Jahre aufgebaut. 10%, 20%, 30%. Und das ist das, was uns das Problem macht, dass die Natur nicht genauso schnell und effizient CO2 zurückgewinnen kann, wie wir Menschen zusätzlich freisetzen.
Was ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Erkenntnis ist, auch für das, was Sie beide machen, dass es immer so Schwellwerte gibt. Also Zellen, Organismen, Lebewesen sind ja immer in einem viel komplexeren Kontext, an den sie sich adaptiert haben. Und wenn ich da zu viel dran rumschraube, zu viel verändere, kippt das ganze System. Das finden wir ja, das haben wir ja immer wieder. Das ist aber auf der Ebene, auf der Sie arbeiten, nämlich der in dem Fall zellulären oder intrazellulären Ebene, genau dasselbe. Also wenn Sie das Grüne, das ist ja das, was wir realiter haben. Also es ist ja ein Modell, ich glaube, Sie haben gesagt, ein millionenfach vergrößert.
Ja, ungefähr.
Und das Blaue ist das, was Sie gebaut haben, um es zu optimieren. Da wissen Sie, wenn Sie es benutzen, aber vorher nicht genau, Stichwort Komplexität, was das in diesem Umfeld jetzt alles an Folgen hat, richtig?
Ja. Und das ist die Komplexität von biologischen Systemen, mit denen wir uns beschäftigen. Warum sind die so komplex? Warum hat selbst eine E. coli-Zelle, also eine Bakterienzelle, 3000 Gene? Wir Menschen haben vielleicht 15.000 Gene. Gar nicht mal so ein Riesenunterschied. Ja?
Richtig,
trotzdem, warum brauche ich all diese einzelnen Gene? Was passiert dort? Und das versuchen wir einmal zu verstehen. Und wir bauen ja ein neues Betriebssystem für die Zelle. Vielleicht 15 bis 20 neue Bausteine. Die versuche ich jetzt in Kontext von der Bakterienzelle zu bringen und dann zu sehen, ob mein neues Betriebssystem auch in der Bakterienzelle funktioniert. Und das kann gut gehen oder das kann eben scheitern, weil die Zelle dieses neue System nicht annimmt. Und genau das ist bei uns Erkenntnisgewinn. Wenn es nicht klappt, warum? Und dann beginnt erst die große Sucherei. Bei Kerstin ist es, glaube ich, ähnlicherweise, wenn sie nach Funktionen sucht.
Auf eine Art und Weise auch die Frage nach, wie viele Gene braucht es denn? Ja, also klar, um irgendwie je robuster ein System sein soll, je besser es die Fähigkeit haben soll, sich auf veränderte Bedingungen zum Beispiel anzupassen, desto mehr Gene sind natürlich notwendig. Aber wenn man ein Minimalsystem bauen will, wenn man wirklich ein zelluläres Minimalsystem bauen will, wie viele Gene sind denn wirklich essentiell? Ja. Und ich denke, da sind wir im Bereich von einigen hundert vielleicht.
Ja. Ja, also aber die Frage funktioniert ja nur richtig, wenn Sie das Umfeld, in dem diese von Ihnen dann gebaute Zelle existieren soll, wenn Sie das genau definiert haben und vor allen Dingen auch stabil halten.
Ja, Leben passiert nicht im Vakuum. Ja? Also das ist ganz klar. Leben passiert in einem gewissen Kontext. Ja? Und unsere synthetischen Zellen, unsere künstlichen Zellen werden erstmal eine sehr komplexe Umgebung brauchen, wo wir sehr, sehr viel von außen zuführen. Sehr, sehr viele Bausteine, die vielleicht komplexeres Leben selber herstellen kann. Das heißt, wir müssen ständig füttern und Umweltbedingungen anpassen und so weiter, um quasi das System aktiv im Nichtgleichgewicht zu halten. Ja. Während ein natürliches System.
Die Fragilität ist sicher ein Punkt, auch als Leben entstanden ist. Es gab sicher viele mögliche Entstehungsorte, auch mögliche Genesen
von Leben,
die dann verworfen wurden. Einmal hat sich durchgesetzt. Stochastizität ist ein Stichwort. Was man nicht vergessen darf, ist, was Sie gesagt haben, ist, der Kontext zählt. Aber Leben verändert natürlich auch die Umwelt. Das ist ein Wechselwirkung.
Schafft sich dann
in der neuen Welt. Also der Fakt, dass wir jetzt eine Photosynthese haben, war ein Riesenumbruch in der Welt. Die Welt war ohne Sauerstoff zu Beginn des Lebens.
Und dann kam Sauerstoff.
Dann kam die Photosynthese, dann kam Sauerstoff. Und dann hat erstmal wieder ganz vieles Leben auf diesem Planeten ausgelöscht. Andere Arten der CO2-Umwandlung ausgelöscht, die viel effizienter sind, nur unter anaeroben Bedingungen, sauerstofflos laufen. Aber den Weg zu uns als Vielzeller geebnet, als Mensch geebnet, unsere Zellatmung ermöglicht. Also es ist interessant, wenn wir über Kipppunkte sprechen und wie Leben sich adaptiert, aber auch Leben wieder Umwelt
verändert. Prägt
und verändert. Ja. Und an so einem Punkt sind wir auch tatsächlich, um kurz abzuschließen vielleicht, eventuell hätte die Photosynthese auch die Möglichkeit, schneller und besser zu werden. Aber die Frage ist des Zeitrahmens. Wie schnell kann sich Leben auf die veränderten Umweltbedingungen anpassen? 100 Jahre, Industrialisierung klingen viel. Aber im evolutionären Kontext ist es natürlich eine ganz andere Zeitspanne.
Aber es gibt Leute, die sagen würden, geniales System, weil diese, auch immer, Pflanzen oder Bakterien mit Chlorophyll und diesem Molekül haben über Umwege sie geschaffen. Sie haben Computer geschaffen und sie und die Computer zusammen schaffen das blaue Molekül, bauen das ein und es funktioniert viel besser.
Absolut.
Evolution. Ich weiß, dass Sie beide diesen Satz des Physikers und Nobelpreisträgers Richard Feynman gerne hören. What I cannot create, I do not understand. Also das, was ich nicht selber bauen, herstellen kann, das verstehe ich nicht richtig. Das ist Ihrer beider Ansatz. Sie bauen es, um zu verstehen, was Sie da eigentlich machen. Und wie es funktioniert.
Ja.
Mit Einschränkung. Wir bauen auch Dinge, die funktionieren, von denen wir nicht wissen, wie sie funktionieren. Und wenn ich jetzt dieses Beispiel, und wir hatten KI, Künstliche Intelligenz schon berührt, sehr oft sind es auch Blackboxen. Ja? Das sind datengenerierte Modelle, die uns dann etwas Neues ausspucken. Aber den Mechanismus dahinter verstehe ich nicht unbedingt. Also insofern muss man dieses Feynman-Zitat auch mit einem gewissen Abstand sehen. Kann ich überhaupt verstehen, was mir der Computer prädiktiv sagt? Ja? Das ist wichtig im Kopf zu behalten.
Verstehen Sie denn jetzt, warum das Molekül, das Sie gebaut haben, besser funktioniert?
In der Tat ja. Es gibt einen Konstruktionsfehler bei diesem Enzym oder dem Biokatalysator in der Pflanzenzelle. Denn das kann nicht das Kohlenstoffdioxid und das Sauerstoffdioxid richtig voneinander unterscheiden. Also es greift sich wahlweise die Gasmoleküle und es kann sowohl mit CO2 wie auch mit Sauerstoff reagieren. Jetzt kann ich als Ingenieur oder Ingenieurin diesen Motor besser machen, dass er besser unterscheiden kann. Aber dann wird er automatisch langsamer.
Ja.
Und wenn ich ihn schneller mache, macht er automatisch mehr Fehler. Es ist so ein bisschen, wie wenn Sie auf Ihrem Handy eine SMS tippen. Ja? Wenn Sie ganz schnell tippen, schleicht sich da der Fehler ein.
Ja.
Und das ist ein genanntes Trade-off oder so eine Balance zwischen Geschwindigkeit und Spezifität. Unser blaues Molekül, was wir jetzt einsetzen, hat einen entscheidenden Vorteil. Es kann das CO2 selektiv binden gegenüber dem Sauerstoff. Also dieses blaue Molekül hat gelernt, Sauerstoff und CO2 zu unterscheiden. Und damit ist eine Dimension Geschwindigkeit frei geworden. Und das ist der große Unterschied.
Was wir vielleicht noch mal erklären müssten, ist, wir sehen das ja jetzt, dass das irgendwie eine völlig, sieht aus wie ein Schwamm, ja, so eine völlig zerklüftete Struktur hat. Das bedeutet aber, dass bestimmte, also Proteine, andere Stoffe, die in der Zelle sind, nur auf eine bestimmte Art und Weise da auch andocken können. Und weil sie bei dem Blauen anders andocken können als bei dem Grünen, ist die Wirkung auch eine andere.
Ja.
Das sieht man jetzt bei dem Modell erstmal so nicht. Aber
Vereinfacht könnte man sagen, es ist so eine gewisse Art von Schlüssel-Schloss-Prinzip, ja? Wo eben die Passform sozusagen der Moleküle genau stimmt, wobei das sehr vereinfacht ist.
Und jetzt kommen wir auch zur Limitation der künstlichen Intelligenz. Das hier ist ein Stein, wenn ich es in einen Schwamm haben Sie genannt. Man hört, das ist knallhart. Das können wir gut designen. Aber was diese Moleküle auch tun müssen im echten Leben, realiter, sie bewegen sich, sie atmen, sie öffnen sich leicht, sie lassen das CO2 rein, schließen sich wieder. Das können wir momentan nicht bildlich darstellen, nicht auflösen. Und das kann uns die KI auch noch nicht vorhersagen. Also Nobelpreis ist für so harte Strukturen ganz gut.
Ja.
Aber den wahren Schlüssel, wie diese Moleküle atmen, sich anlagern, sich umlagern, das ist noch verschlossen. Und da geht die Reise auch in der Zukunft hin. Mit neuen Methoden, neuen Technologien, neuen Daten, die wir jetzt sammeln müssen, um das Dynamische abbilden zu können.
Atmen dynamisch heißt, Sie kennen sozusagen die Zeitverläufe noch nicht. Also was passiert mit der Zeit, wenn irgendwas gebunden wird zum Beispiel?
Richtig.
Ist wahrscheinlich dann der nächste Schritt der KI.
Auch einfach, weil da unsere Daten noch nicht so gut sind. Ja, also häufig, wenn man sich solche Proteinstrukturen zum Beispiel anschaut oder RNA-Strukturen, DNA-Strukturen, dann verwendet man ein Verfahren, das heißt Kryoelektronenmikroskopie. Und dazu werden, wie Kryo der Name schon sagt, werden Strukturen eingefroren. Das heißt, sie werden in einem Zustand auch eingefroren, der eben nicht ein dynamischer Zustand sein kann. Das heißt, diese dynamischen Aufnahmen fehlen uns einfach auch. Und wir hatten ja vorhin davon gesprochen, dass wir eben Daten brauchen, um diese Modelle auch zu füttern.
Sozusagen. Vielleicht als Bild, wenn Sie einen Fahrradfahrer fotografieren aus dem Weltall, da wissen Sie nicht, dass das Pedal sich drehen muss. Und das wollen wir sehen, wie das Pedal sich dreht, wie dieses Molekül sich bewegt. Und da brauchen wir mehrere Schnappschüsse, müssen es zusammenfügen. Und dann können wir Prinzip des Antriebs oder eben der Katalyse verstehen. Und das fehlt uns tatsächlich noch, was Kerstin auch ganz gut beschrieben hat.
Was ich so verrückt finde bei Ihrem Modell ist, dass das ja auf der einen Seite das ist, was Ingenieure immer machen oder Maschinenbauer und so, rationale Konstruktion. Also wir haben eine Idee, wie das funktioniert und dann bauen wir das Gerüst oder was auch immer, die Maschine entsprechend. Gleichzeitig überlassen Sie das Ganze ja auch einem Prozess der Evolution in der Zelle, weil wie die ganze Zelle in allen Details funktioniert, haben Sie ja noch nicht so ganz raus. Vielleicht kommt noch. Das heißt, Sie haben so eine Mischung aus einem total rational konstruierten Verfahren und einem ja letztlich stochastischen Zufallsverfahren, oder?
Absolut richtig. Und ich würde das auch gar nicht als Gegensatz sehen. Ich glaube, das muss Hand in Hand gehen. Denn die Natur hat diese wunderbare Eigenschaft, dass sie sich selbst verbessern kann. Das ist das, was die Evolution ja ausmacht. Und wenn ich dieses Werkzeug einsetzen kann, dann kann ich sowohl das Rationale mit diesem Selbstverbessern der Evolution verbinden. Also sozusagen gerichtete Evolution. Und das ist dann wirklich eine tolle Möglichkeit, ganz schnell von einem kleinen Startpunkt zum Optimum zu gelangen.
Man muss sich mal vor Augen führen, dass der Ingenieur oder die Ingenieurin ja nur erschaffen kann, solange Struktur-Funktionszusammenhänge absolut klar sind.
Ja.
Und das ist sehr, und dann ist rationales Design die beste Methode, die wir haben. Aber es ist ja nicht immer so. Oft sind Funktionen so komplex, dass wir gar nicht so genau wissen, wie wir da hinkommen. Und dann ist Evolution perfekt. Das heißt, für uns ist es oft so, dass wir sagen, okay, das, was wir rational designen können, designen wir rational. Aber dann, wenn wir nicht mehr so genau wissen, holen wir uns mal zwischendrin Evolution zur Hilfe, um Möglichkeiten zu explorieren.
Also da steckt ja für mich jedenfalls eine tiefe philosophische Frage hinter. Und diese tiefe philosophische Frage ist am Ende aller Tage das, was Sie jetzt als Komplexität bezeichnet haben, ein vollkommen durchkonstruierter, letztlich rational zu erfassender Mechanismus? Oder, dazu würde ich persönlich neigen, hat Komplexität nicht mit stochastischen, also mit Zufallsprozessen zu tun, die ich nie komplett prognostizieren kann? Die ich also, wenn ich alle Informationen habe, in ihrem Verlauf, das, was Sie sagten, das Fahrrad, was getreten wird, nie komplett vorher erfassen kann. Das heißt, der ganze Prozess ist eben nicht streng deterministisch.
Auf jeden Fall, das sehen wir auch. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Das Betriebssystem der Photosynthese braucht 15 Teile, 15 Proteine, wie wir sie hier haben. Unser erster Ansatz war im Labor tatsächlich, 15 Teile zusammenzubringen, die besten Teile für jeden einzelnen Schritt.
Das finde ich ja komplett crazy. Sie haben die aus verschiedenster Leberzelle.
Ja, ja.
Wie kommen Sie da drauf? Also warum diese Mischung?
Weil wir gedacht haben, es ist am besten, wenn ich die besten Einzelspieler zusammenbringe, wie ein Fußballteam.
Fußballteam, das ist Fußballteam. Okay.
Und wir haben gemerkt, es kommt nicht auf die Einzelspieler an, sondern aufs Gesamtteam an, auf das Komplexe, auf das System, auf das Netzwerk. Und dann ist es manchmal hilfreicher, einen schlechteren Spieler einzuwechseln, einen Teil einzuwechseln, was auf den ersten Blick nicht optimal funktioniert, in Isolation, aber im Team eine wichtige Funktion.
Versuche ich meinen Chefs auch immer beizubringen,
aber
das ist mit großen Organisationen immer schwierig. Die sollen ja angeblich genauso funktionieren, aber so haben sie es gemacht.
Ja, und so, da hört die Prädiktion bei uns auf, die Vorhersage bei uns tatsächlich auf, weil wir eben das System per se in seiner Komplexität und ins Einzelteil mit der Funktion in dem Komplexsystem nicht erfassen.
Gehören Sie denn jetzt zum Team Komplexität, werden wir reißen und wir werden es komplett erklären? Oder gehören Sie zum Team, da ist aus grundsätzlichen Erwägungen am Ende der Tage immer was offen, was wir auch aus prinzipiellen Gründen gar nicht werden reißen können, beschreiben können, darstellen können? Zu welchem Team gehören Sie?
Ich will mich da...
Doch, Sie müssen.
Sie müssen jetzt. Ja, ich meine, letztlich, um ein Schlagwort zu nennen, worüber wir sprechen, ist ja Emergenz. Ja, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
Richtig.
Und ich denke, je mehr wir nachbauen, desto mehr werden wir verstehen, je Schritt für Schritt. Aber ein komplexes System als solches aus Summe seiner Teile zusammenzubauen, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich denke, wir müssen wirklich mit einem Minimalsystem anfangen, was letztlich einen gewissen Satz von Eigenschaften hat. Und dann Komplexität ist aus meiner Sicht das Ergebnis eines evolutionären Prozesses. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt von einer minimalen synthetischen Zelle sprechen, könnten wir sagen, wenn wir erstmal ein System gebaut haben, was die Fähigkeit hat, sich selbst zu regenerieren, zur Selbstreplikation, und diese Selbstreplikation, und das ist wichtig, genetisch kodiert ist, ja, dann könnte eigentlich andere Eigenschaften von Leben, die wir sowas wie Reizbarkeit, Bewegung. Das könnten Ergebnisse aus einem evolutionären Prozess sein. Also Komplexität als Ergebnis der Evolution. Ich glaube, wenn wir beginnen, Komplexität versuchen, durch ingenieurwissenschaftliche Methoden zu bauen, indem wir mehr und mehr Teile aufeinander bauen, dann das wird sehr, sehr schwierig aus meiner Sicht.
Komplexität ist immer das Ergebnis der Evolution. Das ist wie eine Verwaltung, die wächst und wächst, und der Wasserkopf häuft sich an, weil sie robust laufen muss und weil die Prozesse nicht verschwinden, sondern immer erhalten. Ich halte mich da raus, denn ich glaube, was ich nicht machen kann, ist alle Hypothesen überprüfen. Das heißt, ich kann gar nicht alle Varianten bauen, deswegen kann ich diese Aussage letztendlich faktisch gar nicht treffen.
Ja, ich weiß, die Philosophen interessieren immer so Fragen, die man nicht beantworten kann. Origami, also die Kunst des Papierfaltens, besteht darin, ein zweidimensionales, meistens aber nicht immer quadratisches Blatt Papier so zu falten, dass erstaunlich dreidimensionale Objekte wie Tiere, hier zum Beispiel Elefanten aus Dollarscheinen, Fabelwesen, Gegenstände oder geometrische Körper entstehen. Nun lassen sich auch Biomoleküle falten. Und Forschende wie Craig Venter entwickelten daher die Idee, die Bestandteile von Zellen nicht nur zu analysieren bzw. zu lesen, sondern auch zu schreiben. Also die Grundbausteine des Lebens selbst neu zusammenzusetzen. Gewissermaßen also die vier Grundbausteine, die Nukleinbasen, Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin, zu neuen genetischen Mustern zu falten. Die Idee liegt nahe, auf diese Weise synthetische Zellen zu entwickeln, um besser zu verstehen, was Leben ist und was Leben braucht.
Was wäre, wenn wir die Natur nicht nur nachahmen, sondern völlig neue Zellen kreieren könnten? Mit Fähigkeiten, die in der Natur so noch nicht existieren. Genau das versucht die synthetische Biologie mit ihrem sogenannten Bottom-up-Ansatz. Hier sollen von Grund auf neue Organismen, also neues Leben, geschaffen werden. So könnten wir Antworten auf globale Herausforderungen wie Krankheiten, Umweltzerstörung und Ernährungssicherheit entwickeln. Kerstin Göpfrich arbeitet am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg an der Entwicklung synthetischer Modellzellen. Zum Bau einer synthetischen Zelle benutzt sie einen Werkzeugkasten voller Gene, Proteine und anderer Biomoleküle. Schritt für Schritt werden diese in ein zellähnliches Kompartiment hinzugefügt. Damit die Zelle zu einer lebenden, sich selbst reproduzierenden Einheit wird, muss sie mit DNA bestückt werden. Denn die hat, im Vergleich zu anderen Zellteilen, die inhärente Fähigkeit, sich zu vermehren. Deshalb verwenden die Forschenden DNA als Baumaterial für Zellen. Hier kommt das sogenannte DNA-Origami ins Spiel. Das Verfahren ermöglicht es, die DNA-Stränge gezielt zu falten und maßgeschneiderte Strukturen zu schaffen. Dabei werden kurze DNA-Stücke, sogenannte Heftklammern, an bestimmten Stellen eines langen DNA-Einzelstrangs angeheftet und so in die gewünschte Form gefaltet. So lassen sich mit DNA künstliche Zellteile herstellen. Allerdings können sich synthetische Zellen bisher nicht teilen und gleichzeitig ihre genetische Informationen weitergeben. Noch nicht. Die Anwendungsmöglichkeiten wären enorm. Von künstlichen Immunzellen, die Krankheiten gezielt bekämpfen, bis zur Herstellung von Zellen, die Medikamente direkt im Körper produzieren. Hier fordert die Wissenschaft die Grenzen der natürlichen Evolution heraus. Das wirft eine Reihe unterschiedlicher Fragen auf: technologische, wissenschaftliche, gesellschaftliche und moralische.
Fangen wir in unserem kleinen Crashkurs nochmal mit den Technischen an. Wenn Sie eine Zelle künstlich bauen wollen, brauchen Sie eine Hülle. Wie machen Sie das?
Ja, also wir verwenden tatsächlich die Zellhüllen, die auch die Natur verwendet. Die bestehen aus Lipiden, aus Fettmolekülen, die sich in Wasser so anordnen, dass eine dünne, wenige Nanometer dicke Hülle entsteht, die die zellulären Funktionen sozusagen einkapselt. Man könnte sich tatsächlich aber auch vorstellen, dass irgendwie ein zelluläres Minimalsystem zu den Ursprüngen des Lebens irgendwann mal ohne so eine Hülle ausgekommen sein könnte, dass sich da Biomoleküle in so einem kleinen Aggregat angeordnet haben oder sogar auf Oberflächen irgendwie angeordnet haben. Aber irgendwie, um eine Zelle zu erschaffen, muss man ja die Zelle von ihrer Umgebung unterscheiden können.
Und dann haben Sie ja schon gesagt, die muss auch durchlässig sein. Deshalb muss ich Poren sozusagen in der Membran haben, die sich schließen, öffnen können, Sachen durchlassen oder auch nicht. Je nachdem, das ist das Teil, das sie versuchen einzubauen. Und innen muss sich dann was anderes abspielen als außen, ganz platt gesagt. Das ist die Idee. Was ist jetzt Origami in dem Kontext?
Ja, Origami, wir kennen es als die Faltkunst mit Papier, Sie haben es angesprochen. Für uns ist es die Faltkunst mit DNA. Also DNA-Origami hat tatsächlich nichts zu tun mit DNA als Erbinformationsspeicher, so wie wir es kennen, sondern wir verwenden DNA letztlich als Baumaterial. Man kann sich vorstellen, man kennt DNA als dieses spiralförmige Molekül. Aus den vier Grundbausteinen A, T, G und C, den Buchstaben des genetischen Codes. Wenn man jetzt aber beginnt, diese Doppelhelix aufzuwinden, dann kommen diese Buchstaben zum Vorschein. Man kann DNA sequenzieren, man kann sie auslesen und dann hat man so einen Einzelstrang von DNA, der sieht vielleicht so aus, ja, und man kennt eben dessen Sequenz. Und wenn man jetzt die Sequenz von diesem Einzelstrang kennt, dann kann man hergehen und sich überlegen, ich nehme jetzt ein Stück von DNA, das dieses spiralförmige Molekül formt, indem es komplementär an eine gewisse Stelle bindet. Also wenn der genetische Code sozusagen zusammenpasst, A bindet T, G bindet C, dann kann dieses kurze Stück binden. Und wenn es jetzt einmal an diesem Ende passt und einmal, sagen wir, an diesem Ende, dann können wir schon mal diesen langen Strang von DNA eine Schlaufe
falten. Und Sie haben eine Ringfigur, Form in dem.
In Ring. Und wenn ich jetzt viele von diesen kurzen Sequenzen herstelle, dann kann ich natürlich auch beginnen und komplexere Formen machen, wie diese hier oder ganz, ganz andere Formen, die wir eben auf der Nanometer-Skala im Labor herstellen.
Warum können sich die aus DNA ja gemachten Strukturen nicht teilen?
Damit DNA repliziert oder kopiert wird, braucht es wiederum ein Enzym, ein Protein, was die DNA letztlich vervielfältigen kann. Das heißt, erstmal bleiben unsere Formen, die ja höchst synthetisch sind, einfach in dieser Form bestehen.
Und Sie schauen buchstäblich zu, was passiert da jetzt?
Ja, wir statten diese DNA-Strukturen sehr gezielt mit Funktionen aus. Zum Beispiel, indem wir andere Moleküle anbringen, die Struktur funktional machen. Zum Beispiel, wenn wir so eine Pore bauen wollen, die sich in eine Lipidmembran insiziert, dann könnte man ein Lipidmolekül an einer gewissen Stelle an dem DNA-Origami anbringen, um ihm sozusagen zu zeigen, wo es hin muss. Und dann können wir wiederum nach dieser Funktionalisierung auch die Funktionen testen.
Den Punkt, den Kerstin Göpfrich gemacht hat, ist ganz interessant. Wir haben jetzt zwei Teile, die einander bedingen. Ich brauche die DNA, um dann diese vervielfältigen Proteine und die DNA zu machen. Das ist die Frage, wie kommt so was Komplexes zustande? Und vielleicht ist die RNA das Molekül, was beides vereint. Aktivität und Information. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, in welche Richtung du mit deiner Forschung auch gerade gehst.
Ja, genau, weil RNA ist ein spannendes Molekül. RNA kann beides. RNA ist ein Informationsspeicher, aber RNA ist auch katalytisch aktiv, kann chemische Reaktionen
in Gang bringen,
kann sich zum Beispiel sogar selber kopieren, gewisse RNA-Sequenzen. Und da stellt sich natürlich die Frage, auch im Kontext des Ursprungs des Lebens könnte RNA eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt haben.
Die berühmte RNA-Welt, mit der vielleicht alles angefangen hat.
Ja. Und wir versuchen jetzt mit RNA-Origami, also quasi einer Variante des DNA-Origami sozusagen, komplexere, eine alternative molekulare Maschinerie für künstliche Zellen zu bauen, die eben die künstlichen Zellen sogar selber herstellen können. Unsere DNA-Origami-Strukturen bauen wir erst zusammen und dann kapseln wir sie in die Zellhülle ein. Aber unsere RNA-Origami-Strukturen, die kann die künstliche Zelle sogar selber herstellen indem sie die DNA abliest.
Sozusagen. Wir können das jetzt nicht mal leider im Detail ausführen, aber woran Sie ja auch arbeiten, sind im Prinzip genetische Programmierung, also ein Molekül so zu falten, dass wenn es in der Zelle ist, erst ein Eiweiß aufbaut, dann mit dem Eiweiß an eine bestimmte Stelle geht, sich mit irgendwas verbindet und dann keine Ahnung, eine Immunreaktion verstärkt oder was auch immer. Also sie haben ein Programm von Abfolgen verschiedener Prozesse.
Zumindest versuchen wir Schritt für Schritt dahin zu kommen.
Das ist der nächste Schritt, ja. Da wir bei den nächsten Schritten sind, man kann natürlich über so ein Thema schlecht reden, ohne über ethische Dimensionen zu reden. Wir haben ja eben schon gesagt, Kipppunkte, die ich nicht vorhersehen kann oder klar vorhersagen kann, können in komplexen Systemen immer eintreten. Das weiß ich eben vorher nicht. Insofern gilt ja das, was der Philosoph Hans Jonas Vorsorgeprinzip genannt hat. Also ich muss ich muss sorgfältiger arbeiten, vorsichtiger arbeiten, als ich das machen würde, wenn ich ein Umfeld habe, von dem ich genau weiß, wie es funktioniert. Und das Prinzip, was er formuliert hat, lautet: Handel so, dass die Wirkung deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz, heute würde man sagen mit der Nachhaltigkeit, menschlichen Lebens auf Erden. Das wäre also der ethische Anspruch. Denken Sie über solche Sachen nach? Welche Gefahren sehen Sie?
Das ist natürlich Teil unserer Arbeit. Es ist aber generell auch, glaube ich, Teil der Gentechnologie, der Biotechnologie und auch der Züchtung in gewisser Weise. Ja. Also wir haben ja schon einen langen Erfahrungsschatz in der Biologie. Wir haben gelernt, dass wir über Technik nachdenken müssen, Folgeabschätzung treffen müssen, vielleicht auch verschiedene alternative Szenarien für Anwendungen uns durchdenken müssen und dann auch diskutieren müssen. Ja. Und ich glaube, was auf jeden Fall wichtig ist, wenn man über Leben spricht, über lebendige Systeme, da gibt es natürlich klare Grenzen, die auch, glaube ich, ethisch gesetzt sind. Nicht nur vom Gesetzgeber, sondern auch von uns als Gesellschaft, glaube ich. Und es ist also kein rechtsfreier Raum. Wir bewegen uns, glaube ich, innerhalb schon der gesetzlichen Rahmen. Aber tatsächlich müssen wir uns Gedanken machen, was könnte eine Technologie konkret in 5 bis 10 bis 20 Jahren anrichten. Was kann aber auch eine Technologie anrichten, wenn wir sie nicht einsetzen?
Richtig,
also was vergeben wir uns für eine Chance? Und ich glaube, diese Diskussion ist wichtig und die müssen wir führen. Die führen wir auch ganz konkret. Das ist bei dir wahrscheinlich ähnlicherweise. Du bist ja noch näher am Menschen dran.
Ja, wir haben beispielsweise gerade auch bei uns in der Fakultät eine Philosophin rekrutiert, die sich genau mit diesen Fragestellungen beschäftigt, weil eben oftmals wir zwar die Technologien sehr gut kennen, aber sage ich mal, in der ethischen Debatte natürlich beitragen können, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Ja, wir sind natürlich nicht die Experten, wenn es um ethische Fragen geht, aber trotzdem stimme ich Tobias Erb absolut zu, dass es eben gewisse gesetzliche Rahmen gibt. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wenn es uns gelingt, eine künstliche Zelle herzustellen, inwieweit müssen diese Rahmen, inwieweit passt die Zelle in diese Rahmen oder inwieweit müssen wir die vielleicht verändern?
Ja, also jetzt gibt es ja international das Problem, das können wir jetzt nicht zu Ende diskutieren, das ist uns allen, glaube ich, klar, aber es gibt ja das Problem, dass die internationale Rechtsordnung zunehmend zerbricht. Also wenn wir in Europa gute Gesetze haben, ich glaube, wir haben gute Gesetze dafür, sie veröffentlichen sozusagen die Kochanleitung für die künstliche Zelle mit allen Details und in was auch immer, China beispielsweise, weil da gab es die Experimente mit menschlichen Embryonen, das wissen wir ja inzwischen, benutze ich das, unter Umständen was ganz anderes zu machen, als sie intendiert haben. Also diese Dual-Use-Problematik, dass sie etwas, was für einen guten Zweck durchaus gedacht ist, als biologische Waffe einsetzen können beispielsweise, das können Sie ja gar nicht ausschließen. Hat das Effekte zum Beispiel auf die Art und Weise, wie Sie veröffentlichen in Zukunft?
Ist eine gute Frage. Ich glaube, da möchte ich wieder zurückrudern und sagen, das trifft ja für viele Zeige zu. Ja.
Absolut.
Informationstechnologie, KI ist ganz akut.
Ganz klar.
Wie es in Wahlkämpfe eingreift, weitere Konsequenzen, Aktienmärkte.
Wir übrigens sehen, dass wir nichts machen. Also
wir nichts machen.
Natürlich gibt es eine tolle europäische Datenschutzverordnung, aber... Ja.
Wo machen wir den Unterschied? Das ist natürlich korrekt. Der Vorteil bei uns ist, dass diese Versuche sehr, sehr schwierig und sehr aufwendig sind. Also wenn ich tatsächlich eine Biowaffe erfinden müsste und verbreiten müsste, dann würde ich ganz trivial auf die Pocken und auf den Milzbrand
zurückgreifen.
Da brauchen
Sie das gar nicht.
Das hier gar nicht. Dann ist es auch viel einfacher. In der Tat ist es aber natürlich eine Frage, die wir uns stellen müssen. Und wo ist unser Werterahmen und wie generieren wir diese Diskussion? Tatsächlich findet in ungefähr 4 Wochen eine Asilomar-Konferenz statt, wo es genau um so etwas geht. Eine große internationale Konferenz, wo eben Ethiker, Biologinnen, Biotechnologen, Gentechniker aufeinandertreffen und genau das diskutieren. Im OECD-Panel gibt es dort auch Bewegungen, dass man das natürlich beobachtet, Technologien auch einschätzt, wirtschaftlicher Art, Folgeabschätzung betreibt. Also da gibt es schon Diskussionen auf dem hohen internationalen Level.
Ich meine, wenn ich Elon Musk wäre, der nächste Schritt ist ja, und Craig Venter hat es ja im Grunde genommen vorgemacht, der nächste Schritt ist ja, meine KI-Besessenheit zu kombinieren mit biologischer Synthese. Die Kohle habe ich, um das zu machen. Die Labore kann ich mir kaufen. Nach allem, was ich weiß, kann man auch die einzelnen Bestandteile relativ problemlos auf dem Markt kriegen. Klar ist, dass wir die Tech-Konzerne jetzt schon nicht richtig kontrollieren können.
Das ist sicherlich richtig so.
Ich will Ihnen nicht das Leben unnötig schwer machen, aber man muss es mit bedenken.
Man muss es mit bedenken und ich denke, diese Dual-Use-Problematik, ja, die trifft auf jedes Forschungsfeld zu.
Richtig.
Immer wenn die Grenzen menschliches Wissens verschoben werden, dann bietet es Chancen und es bietet auch Risiken. Und ich denke, genau in diesem Spannungsfeld befinden wir uns, in der synthetischen Biologie, aber eben auch an ganz anderen Enden der Wissenschaft.
Jetzt haben wir noch eine knappe Minute. Ich würde gern von Ihnen beiden zum Schluss noch wissen, wo sind wir in 10 Jahren? Wir hatten bei ChatGPT schon die Leute, die Sie gesagt haben, das dauert 15 Jahre, bis wir so ein KI-System haben. Jetzt habe ich Sie hier sitzen. Wo sind wir in 10 Jahren?
Kein Stein.
Eine beweglich.
Beweglich.
Okay.
Und hoffentlich eine verbesserte CO2-Fixierung in einer kleinen Zelle, die Natur schlägt.
Oh, da wäre ich sehr dafür, ja.
Also ich hoffe, ich darf aus meinem neugiergetriebenen Ich antworten. Ich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen besser verstehen, was das Leben im Innersten zusammenhält irgendwie, ob sich Leben künstlich herstellen lässt, ob sich eine Zelle von Grund auf neu aufbauen lässt, wie viele Gene es braucht, um Leben zu erschaffen, dass wir ein bisschen besser das Minimalsystem verstehen sozusagen, aber gleichzeitig natürlich auch die Erkenntnisse, die wir auf dem Weg gewinnen, einbringen können, um zum Beispiel Krankheiten besser zu heilen.
Ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch und die Einblicke in Ihre Forschung. Danke. Der Klimawandel und unsere Lebensweise üben Druck, evolutionären Druck auf Lebewesen aus, gleich ob die nun am Land sind, in Luft oder im Meer leben. Das verändert über kurz oder lang auch unsere Lebensweise und unsere Lebensqualität. Und vieles, was wir jetzt noch für selbstverständlich halten, wird verschwinden. Eine der großen, aber eben deshalb auch risikoreichen Hoffnungen beruht auf dem Konzept einer neuen Genesis, also einem Zusammenfinden der Megatechnologien KI und synthetische Biologie. Dummerweise lehrt uns der Umgang mit dem Klimawandel, dass wir zwar vieles wissen, aber viel zu wenig dem Wissen entsprechend handeln. Auch in Sachen KI und synthetische Biologie hat die Transformation ja längst begonnen, keine Frage. Und jetzt ist die Frage, wie wir uns verhalten. So wie die große Reformation von Religion und Gesellschaft unmerklich mit der Druckerpresse begann, beginnt heute die Transformation des Lebens mit dem Ausdruck, da liegt es auf dem Tisch, synthetischer Zellen und hybrider Lebewesen. Das wird uns helfen, aber auch natürlich neue Gefahren schaffen. Und die Weichen werden gerade gestellt. Wenn Sie also die Neubestimmung des Lebens und des Menschen mitbestimmen wollen, engagieren Sie sich, machen Sie sich schlau, tun Sie was. Ansonsten werden Sie bestimmt. Und tschüss.